Ja, der Kern der Überlegung war, dass das Gros der Aufarbeitung zum Thema 68 entweder sich um solche Themen kreiste, wie du sie einleitend schon sozusagen angedeutet hattest, Generationenproblematik etc. oder auch in der akademischen Wissenschaft, sagen wir mal bei den eher linkeren, liberaleren Leuten, das als Fundamentalliberalisierung der Bundesrepublik bearbeitet wird. Aber was auf der Linken dann beackert wird, das ist dann eher Frauenbewegung, Ökobewegung etc. pp. Dass die Dimension der Klassenauseinandersetzung dabei in den letzten Jahren völlig oder zu großen Teilen jedenfalls unter den Tisch gefallen war, das war das, was uns animiert hat, den Fokus auf die Arbeiterinnen und Arbeiterkämpfe in den 68er Jahren, nicht nur im Jahre 68 selbst, sondern in den 68er Jahren zu lesen, die heute weitgehend aus der Erinnerung verschwunden sind, zumindest aus dem öffentlichen Diskurs, auch dem der Linken. Im Moment beginnt gerade wieder im Zusammenhang so mit Diskussionen, wie sie jetzt im AK, also in Analyse und Kritik geführt werden, wieder sowas wie ein Klassendiskurs. Aber das ist ja über lange Zeit weg gewesen. So, und das war sozusagen die eine Überlegung, sich die Arbeiter- und Arbeiterinnenkämpfe anzuschauen. Und das zweite war, 1968 ist eben nicht nur ein Ereignis gewesen, was in der Bundesrepublik, in den USA und in Frankreich sich abspielte, sondern in vielen Ländern der Erde. Und in Europa hieß das natürlich, es gab auch ein 68 in Osteuropa, im damaligen sowjetischen Block. Der große Generalstreik in Frankreich wird vielen vielleicht noch bekannt sein oder bekannt geworden sein. Vielleicht sogar auch Prag 68, die Intervention, also erstmal der Prager Frühling selbst und dann die militärische Intervention der Sowjetunion. Das ist vielleicht noch in Erinnerung, aber dass es 1968 sozusagen auch ein Aufstand der Studierenden in Warschau gab, in Belgrad gab, dass nach dem Einmarsch in die Tschechoslowakei militante Kämpfe von Seiten nicht nur der Studierenden, sondern auch der Arbeiterinnen und Arbeiter geführt wurden, das ist wenig bekannt. Und das Besondere unseres Buches war eben, dass wir versucht haben, eine Verbindung herzustellen zwischen den Auseinandersetzungen in der BRD, zwischen den Auseinandersetzungen in der DDR, im Ostblock und im Westen. Also das, denke ich mal, so war der Kern.
Bevor wir jetzt im Gespräch auch selber zu diesem proletarischen 1968 kommen, wie ihr das im Untertitel von eurem Buch benannt habt, würde ich zunächst doch auch erstmal ganz gern auf die Ursprünge der Studentenbewegung vielleicht eingehen. Weil in diesem Morgenmagazin, wo jetzt auch unser Gespräch stattfindet, da werden wir ja auch sprechen über die Ermordung von Benno Ohnesorg, ein Ereignis, das ja viele Studentinnen und Studenten damals politisiert hat. Nun ist ja Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 erschossen worden und allein das Datum zeigt ja schon an, dass die Bezeichnung 1968 vielleicht nicht ganz hinhaut. Also es scheint ja einen Vorlauf gegeben zu haben. 1968 hat sich auch angebahnt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass in diesen Jahren so viele Menschen sich politisiert haben?
Naja, die ganzen 60er Jahre waren eigentlich ein Jahrzehnt des Umbruchs, kann man sagen. In vielen Ländern, was zum Beispiel, wenn man über 68 spricht, heute wenig noch in Erinnerung ist, gerade im Zusammenhang mit proletarischen Kämpfen, ist zum Beispiel Italien. Aber das Jahrzehnt in Italien begann sozusagen mit einem, ich sag mal, technokratischen Aufholprozess der Modernisierung, ja, wo die großen Fabriken im Norden Italiens die Arbeitskräfte aus dem Süden, aus Sizilien und so weiter einsaugten. Also das ist nur eine Dimension, ja, dieses Umbruchs, was natürlich auch zu einer verschärften Auseinandersetzung der sozialen Klassen geführt hat in dem Land. Ja, so. Das ist nur eine Dimension. Oder hier in Italien speziell eben haben wir Arbeitsmigration von Süd nach Norditalien. Wenn wir nach Frankreich gucken, haben wir das Thema Arbeitsmigration, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung des Kolonialkrieges der Franzosen in Algerien und der Arbeitsmigration, die aus Nordafrika nach Frankreich kamen und die dann die Fließbänder in den großen Fabriken füllten, sodass also hier vieles sozusagen sozial und historisch im Umbruch war und gleichzeitig ein Modernisierungsprozess sehr widersprüchlicher Art stattfand. In gewisser Hinsicht haben wir das natürlich dann in der BRD gehabt, wo das Adenauer-Regime mit seinem konservativen Grundzug der Gesellschaft zu Ende ging, wo die Ansätze der Frauenbewegung schon in den 60er Jahren vorhanden waren, aber eben auch Gewerkschaften sich neu für Mitbestimmungsrechte einsetzen etc. pp. Das sind alles sozusagen Hintergrundprozesse gewesen, die also dort insgesamt eine große Rolle spielen. Im Ostblock hast du gleichzeitig auch einen Modernisierungsprozess der Regime gehabt. In der DDR zum Beispiel hat sozusagen noch der alternde Ulbricht quasi von oben so eine technokratische Reform durchgeführt. Also in dieser Hinsicht vieles parallel. So, nun kam aber natürlich tatsächlich ein wirklicher Generationenkonflikt noch dazu. Die 50er Jahre, die so von dem Gesellschaftsbild des Konservatismus der Kleinfamilie, die Frau, also eigenes Haus, Frau soll nicht arbeiten, sondern sich um die Kindererziehung kümmern und so weiter und so fort. Das war ja das herrschende Gesellschaftsbild. Das brach sich nun mit diesen Modernisierungsprozessen. Und eine neue Generation hat das natürlich wie immer vorneweg betrieben, diese Veränderungen, die sich anbahnten, nun tatsächlich auch durchzuführen. Ich selber komme ja aus dem Osten, das ist sozusagen nur anstudiert, angelesen, dann müsstet ihr vielleicht auch nochmal mit Leuten reden, die das vielleicht selbst im Westen miterlebt haben. Aber ein zentrales Thema jetzt gerade hier in Berlin, in Klammern West-Berlin, war natürlich, dass viele Studierende die Werte der amerikanischen Demokratie in der freien Universität, die von den Amerikanern gegründet wurde, sozusagen inhaliert hatten, auf einmal mit einer Realität konfrontiert wurden, wie die Amerikaner sie selbst sozusagen mit dem Vietnamkrieg geschaffen haben, was also sozusagen im schreienden Gegensatz zu dem war, was man ihnen beibrachte. Im Osten in ähnlicher Weise sozusagen, uns brachte man die Werte des Sozialismus bei und alle die, die sie dann ernst nahmen, tatsächlich Massen beteiligen wollten an der gesellschaftlichen Entwicklung, wie eben zum Beispiel in Prag, wie in der Tschechoslowakei, die kriegten dann die Panzer vor die Nase gesetzt. Und insofern ist das natürlich ein Entwicklungsprozess gewesen, der gerade von der Jugend sehr, die eben nicht angepasst war, die das alles ernst nahm, die Illusionen, die man ihnen beibrachte, auch ernst nahm und damit aber in Konfrontation zu diesen Realitäten kam. Und das war, denke ich mal, in gewisser Hinsicht der Ausgangspunkt dafür, dass eine neue Generation aufbrach. Dazu, das ging ja, das weiß sozusagen heute jeder aus der Erzählung, das ging einher, nicht nur mit den politischen Veränderungsprozessen, sondern eben auch mit den kulturellen Veränderungsprozessen. Die Massenmedien bekamen eine andere Rolle. Die Jugend hatte inzwischen eine eigene Mode, wo vorher Jugend gar nicht sozusagen als Lebensstil und so weiter sowas besonders war, sondern immer nur die kleineren, jüngeren Erwachsenen sozusagen. Das veränderte sich alles drastisch in dieser Zeit. Und ja, das denke ich mal, das war der Hintergrund, dass die Jugend sowohl kulturell als auch politisch aufbrach.
Du hast jetzt sozusagen Modernisierungsprozesse genannt, die in ganz vielen Weltgegenden quasi in dieser Zeit eingesetzt haben. Paradebeispiel in Italien eben, dass da ein neues Akkumulationsregime ansetzt quasi und sich neu ausrichtet. Also ich würde das gerne noch mehr verstehen, vielleicht auf einer analytischen Ebene auch. Also warum sind das gerade die 60er Jahre, wo überall solche Modernisierungsentwicklungen einsetzen?
Naja, wir müssten eigentlich, wenn du so grundsätzlich fragst, das Feld noch ausweiten. Ich sag mal, man kann ja also 68 eigentlich tatsächlich nur als globales Phänomen verstehen. Wenn man es aber global nimmt, dann hat man es damit zu tun, dass es höchst unterschiedliche Prozesse gab, die sozusagen 68 miteinander sich gegenseitig verstärkten. Die aber aus meiner Sicht, und ich gehöre da dezidiert zu denen, die nicht sagen, es war eine Weltrevolution sozusagen. Das war an der Oberfläche so, als das zusammenlief. Aber wenn wir uns mal einen der Aufhänger dieser ganzen 68er Protestbewegung, die sich in den westlichen Industriestaaten entwickelte, nehmen, nämlich der Vietnamkrieg. Dann ging es in Vietnam um ganz andere Dinge, als zum Beispiel bei der westlichen Jugend, die davon träumte, den Staat und die Herrschaft abzuschaffen, sondern da ging es um einen klassischen nationalen oder antikolonialen Befreiungskampf, so um einen starken eigenen Staat. Ja, das ist ein völlig entgegenlaufender Prozess zu dem, wofür sozusagen Jugendliche sich hier im Westen oder im Nordwesten der Erdhalbkugel sozusagen engagierten. Das lief aber zusammen, verstärkte sich gegenseitig. Die 60er Jahre insgesamt waren ja zum Beispiel, ich nehme Vietnam jetzt nur als den zugespitzesten Ausdruck, waren ja insgesamt sozusagen ein Jahrzehnt, in der der antikoloniale Befreiungskampf sozusagen noch in den Trikotländern sich mächtig entfaltet hatte. Ja, in Afrika wurden die Staaten erst in den 60er Jahren unabhängig. Das heißt also, Frankreich als Beispiel mal genommen, ist ja von diesem Algerienkrieg massiv sozusagen beeinflusst worden und den Umbrüchen, die es brachte. Arbeitsmigration war ja nur der eine Aspekt. Der andere war natürlich, dass sozusagen die Verlogenheit des französischen Establishments, was sich sozusagen antifaschistisch bei der Befreiung gerierte, sofort erkennbar wurde, als sie dann einen Kolonialkrieg wieder führten, ja, und dort Schlächtereien und Foltereien begangen. Und die junge Generation hat das natürlich gespürt und aufgenommen und hat dagegen rebelliert. So, das greift ineinander, aber antikoloniale Kämpfe in Afrika, in Lateinamerika oder in Vietnam eben oder Asien sind eben doch etwas anderes als die Prozesse, von denen wir zuerst gesprochen haben. Und daran wird für mich eigentlich deutlich, wie komplex dieses Phänomen ist. Und ich denke mal, das hängt eben doch damit zusammen, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen eine neue Weltordnung einerseits etablierte, die von dem Gegensatz der beiden Supermächte geprägt war und ihrer Lage einerseits und gleichzeitig sozusagen dem Aufbruch junger Nationen, junger Staaten, die gegen diese Weltordnung in der einen oder anderen Weise rebellierten und selbstständig werden wollten. Ja, so. Und das verstärkte sich und ging ineinander über mit den Modernisierungsprozessen, die hier in Westeuropa oder auch in den USA stattgefunden haben. USA erwähne ich noch deshalb, weil man, wenn man auf die heutigen USA schaut, sozusagen, da stets vergisst, dass so etwas wie soziale Sicherheit für einen großen Teil eben der weißen Arbeiterklasse eben auch in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt wurde. Ja? In anderer Weise als in Westeuropa, aber eben auch oder im Ostblock nochmal anders. Das waren Prozesse, die auch liefen, die aber natürlich dann die Rebellion der davon abgekoppelten und abgehängten, nämlich die der Schwarzen gleichzeitig sozusagen beförderte. Also ein sehr komplexer Prozess, in der einerseits Modernisierungsprozesse des westlich-kapitalistischen Systems stattfanden, gleichzeitig auch ein globaler Aufbruch gegen die alten kolonialen und auch postkolonialen, wenn man jetzt an den Zusammenhang zwischen USA, Lateinamerika denkt und so weiter, Weltordnung sozusagen ineinandergriffen. Und ich denke mal, das hat sich gegenseitig in dieser Zeit verstärkt.
Wenn du jetzt von einem proletarischen 1968 sprichst, dann liegt es ja nahe, Beispiele zu nennen, die du auch genannt hast, nämlich Italien und Frankreich. Also in Italien waren es ja von Anfang an Arbeiter, die da sozusagen an einer neuen Bewegung mitgewirkt haben. Und im Mai 1968 in Frankreich war das ja sozusagen eine riesige Bewegung, wo eben Studenten- und Arbeiterbewegungen sich gegenseitig beeinflusst haben und zusammen eine Bewegung gebildet haben. Von dem, was ich bisher weiß, ist diese Verbindung in Deutschland nicht so richtig zustande gekommen, wovon ja gerade auch diese berüchtigten Kargruppen, Gruppenzeugen, die sich dann ja selber zum Ziel gesetzt haben, oh, wir müssen in die Fabriken gehen, wir müssen Kontakte zu Arbeitern aufnehmen. Inwiefern hatte denn 1968 in Deutschland auch eine proletarische Dimension?
Ja, also dieses proletarische 68 fand in Deutschland insbesondere 1969 statt, als sich die wilden Streiks in vielen Großbetrieben Westdeutschlands entwickelten. Wenn man das rein zahlenmäßig nimmt, war das nicht so groß und so viel und nicht vergleichbar mit dem, was sich in Frankreich oder in Italien abspielte. Aber man muss davon ausgehen, dass eben die Bundesrepublik so anderthalb, zwei Jahrzehnte, kann man sagen, einer stabilen Vorwärtsentwicklung wirtschaftlicher Art hinter sich hatte. Dass es Jahrzehnte waren, in denen man quasi so tat, als sei mit der sozialen Marktwirtschaft der Wohlstand für alle eben ausgebrochen und damit sozusagen die Klassenkämpfe seien erledigt. Also das war das prägende Bild und das sozusagen noch inszeniert gegen den Kommunismus im Osten. Da war das sozusagen für die einen ein Schreckensmoment und für die anderen war das natürlich die Neuentdeckung der Arbeiterklasse, deren Aktivität und gerade deren spontane Aktivität man ja über lange Zeit verloren meinte. Und das ist natürlich auch der Hintergrund dafür, dass sich die Studierendenbewegung ausdifferenzierte und viele sozusagen gesagt haben, jetzt müssen wir an diese neuen Prozesse, die sich sozusagen also in die Betriebe reingehen, müssen an diese neuen Prozesse anknüpfen. Ich kürze das gleich ab. An diesem Aspekt wird deutlich, dass es nicht nur um K-Gruppen allein ging. Das lässt sich nämlich noch erweitern, das ist eine neue und das hat gehört zur, sozusagen zur proletarischen Dimension dieses 68 mit dazu, dass es auch in Westdeutschland eine sehr starke Lehrlingsbewegung gegeben hat und dass hier neue, wenn man so will, kulturelle Zentren entstanden, wo die linke Studentenbewegung und die Lehrlingsbewegung zusammengingen und versucht haben, sozusagen Einfluss zu nehmen auf die in Deutschland vorhandene Arbeiterbewegung, also insbesondere auf die Gewerkschaften. Und insofern kann man das auch für Westdeutschland sagen, dass hier ein Ausgangspunkt für eine Veränderung der gewerkschaftlichen Landschaft stattgefunden hat. Vieles, was dann zum Beispiel in den 80er Jahren eine große Rolle spielte, unabhängige oppositionelle Gruppen in den Betrieben, die in die Betriebsräte eingezogen waren, bei den großen Betrieben, bei Daimler, Benz und so weiter und so fort, hat eben 68, wenn man so will, oder 69, was die BRD angeht, den Anstoß gehabt und führte dann in den 70er Jahren tatsächlich auf Dauer zu neuen Umschichtungen auch der sozialen Auseinandersetzung, beförderte gleichzeitig dadurch natürlich auch in den Gewerkschaften die Auseinandersetzung. Aber das ist auch ein sehr komplexer Prozess, weil es eben nicht nur die K-Gruppen gab. Man vergisst immer die Deutsche Kommunistische Partei, die 1968 auch neu gegründet hat, die sozusagen gegenüber den Gewerkschaften sehr integrative Rolle gespielt hat, beim Rausschmiss etwa von K-Grupplern aus den Gewerkschaften eine wichtige Rolle spielte, zusammen mit den Sozialdemokraten, aber die natürlich auch in den Betrieben ein paar Themen aufbrachten, die vorher wie in den 60er Jahren etwa nicht diskutiert worden sind. Also auch hier ist es noch ein etwas breiterer Ansatz, glaube ich, den man sehen muss, der zu einer Veränderung führte. Der Kampf für die 35-Stunden-Woche, der dann in den 80er Jahren aufbäumte. Solche Dinge sind natürlich durch viele Kämpfe in den 70er Jahren vorbereitet worden. Und nach 1969 gab es etliche auch unabhängige Streiks. Es gab den ersten Frauenstreik Anfang der 70er Jahre. Ja, bei Ford 73 gab es großen Streik und so weiter. Also insofern spielte 68 auch für die BRD eine große Rolle, allerdings eben in einer anderen Dimension, als das in etwa in Frankreich oder in Italien der Fall war.
Nun hast du sozusagen eine ganze Reihe von Dingen beschrieben, die dafür sprechen, dass es eben auch eine proletarische Dimension von 68 in Deutschland gab. Und trotzdem scheint es mir eher so zu sein, dass diese Verbindung zwischen Studentenbewegung und Arbeiterbewegung eben in Deutschland nicht so zustande gekommen ist. Also sicher gab es das auch randständig, aber also das fällt einfach auf im Vergleich zu Italien und Frankreich. Was sind denn die Faktoren dafür, dass sozusagen diese Verbindung von Arbeiterbewegung und Studentenbewegung in Deutschland da nicht so richtig zustande gekommen ist?
Naja, das ist sicherlich eine ganz große Frage und ich würde sagen, ich kann Gedankenstriche dazu liefern, ja, als sozusagen diese Gesamtanalyse. Das eine ist natürlich in der Tat, dass es in Westdeutschland aufgrund dieser jahrzehntelangen Wachstumsphase, die es gab, eine sehr erfolgreiche Integration der Arbeiterbewegung in den westdeutschen Staat via Gewerkschaften und Sozialdemokratie gelungen ist. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite aber ist natürlich, dass die Zeit der 70er Jahre, wo das, was ich eben noch betont habe, stattfand, gleichzeitig auch wieder eine Phase des Umbruchs war, wo, ich will nur sagen, dass Anfang der 70er Jahre der erste berühmt gewordene Bericht des Club of Rome kam. Also der sagte, dass die Ressourcen nicht endlich sind und wenn das Wirtschaftswachstum wie bisher weitergeht, dann irgendwann die Ressourcen erschöpft sein werden. Dann kam die Kritik an der Atomkraft. Also das waren Prozesse sozusagen, die objektiv andere soziale Charaktere förderten, nämlich die man dann die neue soziale Bewegung nannte, ja, die Frauenbewegung, die Ökobewegung und so weiter. Also das überlagerte sich in den 70er Jahren noch, aber man kann schon sagen, Ende der 70er Jahre, als klar war, dass die rauchenden Schornsteine denn doch demnächst zu Ende gehen, und die gingen dann in den 80er Jahren in der alten Weise zu Ende, war das eine klare soziale Umschichtung. Das heißt, der Arbeiteranteil, die klassische Industrie, die ging hier früher zu Ende als noch in Frankreich, obwohl in Nordfrankreich haben wir ähnliche Prozesse wie im Ruhrgebiet gehabt. So. Aber der Charakter der neu entstehenden Linken, das darf man nicht vergessen, in Frankreich hat quasi durchgehend durch den Widerstand gegen Nazi-Okkupation hindurch und dann nach dem Kriege immer eine starke linke Tradition gegeben, die an die Arbeiterklasse gebunden war. Und zwar eben bis in die 70er Jahre. In Westdeutschland entstand diese Linke eben tatsächlich erst in gewisser Hinsicht in den 60er Jahren neu und war dann sofort aber wiederum erfasst von diesen historischen Umbrüchen, die dann letztlich hießen Abschied von der großen klassischen Industriegesellschaft. Der Anteil der Angestellten wurde immer größer. größer, bis er den Anteil der alten, sozusagen traditionellen Industriearbeiterschaft überholt hat. Ja, das sind alles Dinge, die in dieser Phase zusammenliefen. Gleichzeitig kam dazu, dass dieses bisherige Wachstumsmodell in der alten Weise nicht mehr funktionierte. Die Krise des Fordismus sozusagen, in der sowohl Profite als auch Löhne parallel wuchsen, die war sozusagen sichtbar. Und die neuen sozialen Bewegungen sozusagen waren die, ja, historisch moderneren und insofern erfolgreicheren in gewisser Hinsicht, ja, weil die Industrie selber in der alten Weise auf dem absteigenden Ast war. Die wurde natürlich auch von Modernisierungsprozessen mit der Einführung der Computertechnik und der Industrieroboter Anfang der 80er Jahre erfasst. Es gab nochmal wichtige Kämpfe wie die um die 35-Stunden-Woche, aber im Großen und Ganzen war die alte Arbeiterbewegung nicht nur integriert, sondern sie war auch in gewisser Hinsicht an ihr historisches Ende gekommen in der alten Weise.
Und bei dem, was du so erzählst, würde mir so irgendwie als Schlussfolgerung einfallen, dass es vielleicht ein Fehler ist für die Linke, wenn sie eben sowas wie Ökologie, Geschlechterverhältnisse, kulturelle Veränderungen und so weiter auch sowas wie Klassenfrage und Klassenverhältnisse, das getrennt voneinander zu verhandeln, dass man das ja eigentlich immer zusammendenken müsste. Und das hat wesentlich mehr Sprengkraft, wenn man versucht, das alles zusammenzudenken, oder?
Der Ansicht bin ich dezidiert, ganz genau, das ist das Problem. Ich sage mal, wir hatten zeitweise, das ist ja historisch, wir können das jetzt sozusagen im Nachgang uns angucken, müssen nicht alte Kämpfe wiederholen. Na klar, wenn sich eine neue Richtung etabliert, dann muss sie das in Konkurrenz in gewisser Weise zu den althergebrachten Vorstellungen machen. Ja? Die Frauenbewegung musste sich auch ihr Recht in der Linken erst erkämpfen. Es war nicht selbstverständlich, dass Frauen sagten, wir sind gleichberechtigt mit unserem Kampf. Nicht nur als Frauen gleichberechtigt, sondern mit unserem Kampf. Wir sind nicht nur die Flugblattkleber und Butterbrotschmierer, damit die Männer sozusagen auf den Barrikaden kämpfen, sondern wir haben eigene Interessen zu vertreten als Frauen, als sozusagen im Geschlechterkampf, wenn man so will. Das machte sich in Konkurrenzverhältnissen deutlich, aber das letztendlich natürlich die Frauenbewegung, wie alle anderen Bewegungen auch, wie Ökologie, wie Antirassismus, wie Antikolonialismus, letztlich auch wieder natürlich in Verbindung mit Klassenkämpfen gebracht werden muss. Dass alle die, deren Ziel nicht nur ist, unmittelbare Verbesserungen zu erstreiten, sondern den Kapitalismus zu überwinden, die können gar nicht anders, als immer wieder eben auch die Klassenfrage zu stellen. Denn es gibt keine Aufhebung sozusagen des Kapitalismus, ohne dass die sozialen Klassen aufgehoben werden. Und das heißt im Grunde genommen, dass man die ökologische Frage aus einer solchen Perspektive mitstellen muss, dass man die Geschlechterfrage auch aus einer solchen Perspektive stellen muss. Und das heißt natürlich umgekehrt auch, dass man nicht in alter Weise den Klassenkampf als männlichen, ja, und weißen und dann auch als den der Facharbeiter allein oder so ähnlich führen kann. Also diese Zeit ist vorbei und ich denke mal, wir stehen heute vor der Herausforderung, genau wie du das einleitend gesagt hast, die Dinge zusammenzudenken.
Wobei es das ja auch durchaus gegeben hat, schon in der Zeit, gerade wenn man jetzt an so diese theoretische Strömung des Operaismus denkt, aus da heraus gab es ja auch zum Beispiel Feministinnen, die das eben zusammengedacht haben mit Klassenfrage und so weiter. Und ich glaube, dass es Ähnliches auch bei der Ökologie gab, aber vielleicht eben ja sozusagen versiegt ist oder nur randständig dann geblieben ist. Das sind alles sozusagen Sachen, die uns jetzt vielleicht auch eine endlose Diskussion bringen können. Ich würde aber gerne eine abschließende Frage stellen, ja, die vielleicht auch so ein bisschen auf deine Person zielst. Du hattest das schon erwähnt, du selber kommst ja aus dem Osten, aus Ostdeutschland und du bist im Jahr 1989 an der Vereinigten Linken beteiligt gewesen. Ein politischer Zusammenschluss, der damals aus verschiedenen Fraktionen der ostdeutschen Linken entstanden ist, die ja gegenüber der DDR kritisch waren, aber eben auch keine Wiedervereinigung angestrebt haben. Das ist ja für uns hier in Halle auch besonders interessant, weil hier gibt es nämlich ein autonomes Zentrum, das den Namen VL trägt, ein Kürzel, das eben auch auf die Vereinigte Linke verweist. Wenn wir jetzt da deine eigene politische Erfahrung auch nochmal auf 1968 beziehen, inwiefern gab es denn das auch in der DDR? Inwiefern gab es da auch sowas wie 68 vielleicht?
Ja, lässt sich natürlich auch wiederum nicht einfach in zwei Sätzen kleiden. Ich habe dazu so mehrere Artikel eben auch geschrieben. Es ist sicherlich auch entscheidend, dass ich, wenn du nach meiner Person fragst, dass ich in Berlin aufgewachsen bin, in Klammern Ost-Berlin, aber sozusagen altersbedingt sozusagen Jahrgang 1950 jemand aufgewachsen ist, der im einheitlichen Berlin aufgewachsen ist, in dem es zwar eine Grenze gab, aber die war offen und die Verwandtschaft wohnte in allen Teilen der Stadt sozusagen. Ja. Denn die Teilung hat ja nichts mit der Berliner Bevölkerung zunächst mal zu tun. Ja. Die kam ja sozusagen durch die Siegermächte und ihren jeweiligen Besatzungsregime, Adenauer im Westen, Ulbricht im Osten und so weiter. Und insofern war das hier natürlich immer eine große Nähe des einen Teils zu dem anderen Teil. Größer auch als im Rest sozusagen Deutschlands, sei es im Osten, sei es im Westen. Also das, was nebenan stattfand, hat natürlich mich beeindruckt. Dadurch einfach schon, weil Ost- und West-Berlin, jedenfalls die große Masse der Bevölkerung, hörte die gleichen Radiosender. In Berlin war das der Sender Freies Berlin und der RIAS. Und die meisten Leute, die ich kannte, die haben keinen Ostrundfunk gehört zum Beispiel. Und dementsprechend ist man kulturell von den gleichen Dingen geprägt worden wie die Altersgenossen in West-Berlin. Dass man nur als Kürzel und die Informationen, die man bekam via Fernsehen und via Rundfunk, die waren in der gleichen Sekunde im Osten wie im Westen. Das betraf natürlich auch andere Teile der DDR, aber in Berlin war das natürlich besonders nah nochmal. Ja, und das führte bei mir dazu, dass der Tod von Benno Ohlensorg mich persönlich genauso politisiert hat, wie er große Teile der westdeutschen Generation politisiert hat. Ich habe schon meine eigenen Erfahrungen sozusagen mit der DDR-Polizei gesammelt gehabt, als Jugendlicher, 15- und 16-Jähriger. Wir hatten in Ostberlin 1965, als die Beatgruppen verboten wurden, am 7. Oktober eine Demonstration gemacht. Wenige Tage, Wochen später fand sowas in Leipzig statt. Das hat dann richtig sozusagen ist in die Geschichte eingegangen, diese Leipziger Demo. Und da habe ich dann das erste Mal gesehen, wie der Staat sozusagen brutalst Jugendliche verprügelt mit Gewalt. Und ein Jahr später, wo ich eigentlich gar nichts gemacht habe, aber falsche Kleidung getragen habe und als Beat-Fan erkennbar war mit 16, haben sie mich verhaftet und dann bin ich in den Kellern der Polizei gelandet und habe das gesehen, was so die Polizei macht, wenn sie Leute verdrischt und ähnliche Dinge. So, und am 2. Juni 1967 habe ich das Gleiche in West-Berlin gesehen. Und das hat sozusagen bei mir dafür gesorgt, dass ich nicht nur einseitig auf die Polizei im Osten gucke, sondern genauso kritisch auf die Polizei im Westen, sprich dann auch auf das ganze System. Und das hat mir eröffnet, dass die Themen der neuen Linken, jetzt der APO, also der außerparlamentarischen Opposition damals und so weiter, und so, mich von Anfang an sehr interessiert haben, sehr nahe waren. Und 68 bei mir und für viele in der DDR, mehr als in Westdeutschland selber, sozusagen für die war 68 immer gleichzeitig ein Ereignis in Ost und in West. Also Prager Frühling war natürlich ein ganz wichtiges, im unmittelbaren Sinne viel näheres Ereignis als das ferne West-Berlin, was aber gleich nebenan war. Also in dem Widerspruch bewegte man sich, bewegte ich mich, was meine politische Sozialisation anging. Ja, vielleicht soweit.